In dieser Sendung beschäftigt uns das heutige Fest Darstellung des Herrn, auch gerne Mariä Lichtmeß genannt. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute den Pädagogen und Autoren Felix Hornstein, der uns in dieser Sendung in das Geheimnis des Festtages Darstellung des Herrn Mariä Lichtmeß einführt. Dieses leider in Vergessenheit geratene Fest, das eines der ältesten Feste der Kirche ist, schon im 4. Jahrhundert begingen es die Christen. Früher endete hier die Weihnachtszeit und diesem Festgeheimnis entstammt auch eines der wichtigsten Gebete in der Stundenliturgie der Kirche, nämlich das zentrale Nachtgebet in der Komplett. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Dort finden Sie einen Hinweis auf das Buch von Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten neu gelesen und interpretiert. In dieser Sendung heute geht es um das Geheimnis von Mariä Lichtmeß. Felix Hornstein.
Mariä Lichtmeß aus dem Evangelium nach Lukas. Als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebt ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deine Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für den Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden, und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Wann hat man einen Satz verstanden? Wenn man weiß, auf welche Frage er die Antwort ist. Das geht jedem so. Nur dass es einen Unterschied macht, wie dringlich die Frage ist. Der Dichter Rainer Kunze hat einmal berichtet, wie schwer er sich mit der Übersetzung eines Verses aus dem Tschechischen tat. Er fand einfach keine passende deutsche Übersetzung für den schlichten Vers von Jans Katzel: Boise, boi, boinek. Wörtlich: Es ängstigt sich das Lischgras. Nun heißt boinek auf Deutsch tatsächlich Lischgras. Denn so steht es im Lexikon und dann muss es ja wohl auch so stimmen. Nur gibt das noch lange keinen sinnvollen deutschen Vers. Nun muss man wissen, dass Boinek eigentlich der kleine Ängstling heißt. Und so verbindet sich bei unseren Nachbarn mit dem Wort Lischgras die Vorstellung eines Grashalms, der sich wegduckt, wenn der Wind darüber weht, weil er sich fürchtet. Und er wird zu einem Sinnbild für die Angsthasen unter uns Menschen. Die Lösung kam für Kunze mit einigen Monaten Verspätung, ausgerechnet bei einem Einkauf bei der Baywar. Der Blick des Dichters fiel zufällig auf ein paar Säcke mit Wundklee und da machte er vor Freude einen Sprung in die Luft, denn jetzt hatte er die Antwort auf seine Frage gefunden und übersetzte: Wund, Wund ist der Wundklee. Diese Übersetzung ist zwar nicht wörtlich, aber kongenial bis hinein in die sich wiederholenden dunklen Vokale. Und sie transportiert Obertöne. Der Wundklee trägt die Verwundung der kleinen Geschöpfe schon in seinem Namen. Das Dasein ist beschädigt, heißt das. Es ist verletzt. Auch die Natur ist nicht oder nicht mehr heil. Zugleich, und hier geht die Übersetzung über das Original hinaus, ist der Wundklee eine Blütenpflanze, die an Böschungen wächst und aufgerissenes Erdreich schließt. Wundklee heilt. Wegen ihrer adstringierenden Wirkung legte man diese Art von Klee früher auf Wunden auf. So steht diese Pflanze schon durch ihren Namen also für ein wundes Kraut, das doch Erlösung stiftet. Diese Pflanze gibt sozusagen niemals auf und sie blüht über dem Abgrund. Das schlichte Wort Wundklee, das alle anderen Besucher dabei war, an diesem Tage vermutlich kalt ließ und das für uns ein Impuls sein kann, niemals aufzugeben und an die Kraft der Heilung zu glauben. Dieses Wort wurde für Kunze zur Quelle der Freude. Wann hat man einen Satz verstanden? Wenn man weiß, auf welche Frage er die Antwort ist. Nehmen wir als nächstes Beispiel einen ganzen Fragebogen. Dem Großschriftsteller Marcel Proust wurde einmal ein Fragebogen vorgelegt, den er in seinem Leben zweimal beantwortete und der nach ihm berühmt wurde. Das FAZ-Magazin gab ihn über Jahre hindurch Prominenten zur Beantwortung. Andere Zeitungen taten das in veränderter Form. Und so wurde es zu einem kleinen Gesellschaftsspiel, sich über die dort gegebenen Antworten auszutauschen. Nun war es aber so, dass über allen Fragen wir etwa nach den Lieblingsfarben, Lieblingsnamen, nach den Lieblingsblumen, Lieblingskomponisten und Lieblingshelden doch zwei Fragen hervorragten. Die kleinere dieser beiden Fragen war die Frage nach dem Traum vom Glück und seinem Gegenteil, die nach dem größten Unglück. Sage mir, worin dein größtes Glück besteht und ich sage dir, was du für ein Mensch bist. Es macht einen sehr erheblichen, ja den entscheidenden Unterschied unter uns Menschen aus, worin für dich das Glück besteht. Ob du es beim Anhören der 9. Symphonie Beethovens erlebst oder in den Armen einer Kokotte, wie sich Georg Simmel ausgedrückt hat. Ich verachte die Menschen, die nichts Besseres kennen, als bei einem Weibe zu liegen, heißt es bei Friedrich Nietzsche. Und pathetischer bei Schiller in seiner Ode an die Freude: Wollust ward dem Wurm gegeben und der Cherub steht vor Gott. Die einfache Kreatur, heißt das, kennt nichts Besseres als den sinnlichen Genuss. Der Engel dagegen findet seine Erfüllung, seine Seligkeit in der Anbetung, also darin, über sich hinauszugehen und den Schöpfer zu preisen. Die wichtigste entscheidende Frage des Fragebogens aber war die drittletzte. Leute, die sich durch die Antworten auf die anderen Fragen als interessante Persönlichkeiten empfohlen hatten, verloren durch die falsche Antwort auf diese Frage in unseren Augen allen Respekt. Sie erwiesen sich als Larifari-Gestalten. Die Frage lautete: Wie möchten Sie sterben? Gefühlt 9 von 10 Persönlichkeiten antworteten hiermit: kurz und schmerzlos, im Schlaf oder so ähnlich. Manche meinten auch, dumme Witze machen zu müssen, wenn sie etwa mit Otto Walke sagten: gar nicht. Als ob das eine Option für uns Menschen wäre, die die alten Griechen doch überhaupt aus gutem Grund als die Sterblichen bezeichneten. Aber wie antwortet man nun auf diese Frage richtig? Und gibt es hier überhaupt eine richtige Antwort? Auf jeden Fall gibt es hier Antworten, die in eine andere Richtung weisen. Theo Weigel etwa antwortete vor Jahrzehnten: in Frieden mit Gott. Und damit sind wir endlich beim heutigen Feiertag bei Maria Lichtmess angelangt. Der Glanz des Lichtmesstages, ich gehe später auf das Fest genauer ein, ist das Canticum Simeonis, der Gesang des Simeon. Dieser Gesang hat seinen Platz außer im Tagesevangelium in der Komplett im kirchlichen Nachtgebet gefunden. Und zwar zu Recht, denn er bewahrt noch etwas vom Schrecken der Nacht, die wir alle überstehen müssen und die immer als eine kleine Vorübung auf den Tod gesehen wurde. Einmal wird der Tag kommen, an dem ich eingehen werde zur ewigen Ruhe. So steht es explizit im Nachtgebet des heiligen Franz von Sales. Das Canticum Simeonis ist eine Antwort auf die Frage, wie möchten Sie sterben? Von daher müssen wir es lesen. Dann wird uns klar, wie großartig dieser Gesang ist. Als Simeon das Jesuskind sieht und auf die Arme nimmt, sagt er, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für den Volk Israel. Simeon ist ein alter Mann. Wenn er zurückblickt, sieht er auf ein vermutlich anstrengendes und entbehrungsreiches Leben. Wenn er nach vorne schaut, sieht er den Tod vor sich. Zu was hat er gelebt? Alles, was in seinem Leben einmal Bedeutung hatte, wird nun zurücksinken ins Nichts. Nachkommen scheint er keine zu haben und seinem Volk geht es auch nicht gut. Besserung ist jedenfalls nicht in Sicht. Simeon hat, wie es aussieht, umsonst gelebt. Es ist die bohrende Frage nach dem Sinn des Ganzen, die ihn umtreibt, ihn umtreiben muss. Doch jetzt die Erkenntnis. Du wirst in Frieden scheiden, also versöhnt mit der Welt und ihrem Schöpfer. Mehr noch, alles wird gut. Jetzt, da du dieses Kind gesehen hast, kannst du sterben. Das Entsetzliche am Sterben ist ja nicht nur das Sterben selbst, also die Qual, die vor dem eigentlichen Tod liegt, sondern vielmehr der Tod selbst. Weil er ein Schlund ist, der rückwirkend unser ganzes Leben in sich hineinsaugt und alles, was wir je erreicht und geschafft haben, zermalmt. Die Fragen unseres Lebens sind nicht beantwortet und jede Hoffnung wird zurückblickend zur Illusion. Die oben genannte Antwort, ich möchte kurz und schmerzlos sterben und am besten im Schlaf, ist ungenügend. Sie umschifft ausgerechnet den eigentlichen Stachel des Todes, dass er unser Leben sinnlos macht und dass er uns von den Lieben trennt und von der Heimat. Denn es ist doch auch die Sorge um die anderen, um die, die wir lieben, die uns nicht klaglos sterben lässt und die den Tod für uns Menschen unmöglich macht. Aber jetzt spricht Simeon aus, was jeder Mensch, für den das Leben mehr bedeutet als das Weiterschreiten von einer Annehmlichkeit zur anderen, mit aller Inbrunst erhoffen muss. Dass er in Frieden scheiden kann. Dass er in seinem Tod einen Punkt erreicht, von dem aus er sagen kann, jetzt kannst du ja, jetzt darfst du sterben. Dieser Punkt ist ein Ort vor dem Sterben. Kein Leben endet so, dass alles restlos in Ordnung gebracht und dass alles erreicht wäre. Es ist ein Blick von unten in den Himmel hinauf, den Simeon da tut, nicht von oben herab. Aber er ist doch so, dass er weiß, jetzt wird alles gut. Manche Eltern, aber auch Firmenchefs, Könige und sogar Päpste kommen diesem Punkt nahe, wenn sie sehen, dass die Nachfolge geordnet und das Haus gesichert ist. Beispielhaft für Israel aber ist der Tod des Moses auf dem Berg Nebo, von dem aus er nach einem langen, die ganze Fülle ausschöpfenden Leben hinübersah ins gelobte Land, das sich zu seinen Füßen ausbreitete. Er selbst durfte es nicht mehr betreten, das ist die Grenze, die auch ihm gesetzt war. Aber er konnte es mit seinen eigenen Augen sehen und wusste nun, dass er getan hatte, was er tun konnte. Sein Volk würde den Rest auch ohne ihn schaffen. Was Simeon in dem Kind, das vor ihm liegt, prophetisch schaut, ist die Gewissheit, dass der Erlöser Israels gekommen ist. Dieses Kind wird das Schicksal wenden und das, was wir erst aus dem Nachhinein erkennen, sieht er im Voraus, weil der Heilige Geist es ihm offenbart hatte. Herr, sagt er, nun lässt du deinen Diener scheiden. Nunc dimittis servum tuum. Wo es im Deutschen harmlos Knecht oder Diener heißt, steht im Lateinischen das Wort Servus, Sklave. Dieses Wort betont die Abhängigkeit von uns Menschen von Gott. Wir haben unser Leben selbst nicht gemacht. Wir gehören nicht uns selbst und müssen unsere zeitlich befristete irdische Existenz, wenn wir sterben, und den Schöpfer zurückgeben. Nunc dimittis. Wir werden sozusagen aus dem Dienst entlassen. Stärker als das lateinische dimittis betont das Deutsche, du lässt ihn scheiden, die Unmöglichkeit oder das scharf Dumme des Todes. Wir binden uns an Gott und unsere Mitmenschen. Wir erfahren uns als bejaht und geliebt und dann wird dieses Band zerschnitten, das Ja zurückgenommen und wir werden, ob wir es wollen oder nicht, von ihnen geschieden. Die meisten Leute, sagte Mark Twain einmal, der Verfasser des Tom Sawyer, haben Schwierigkeiten mit Sätzen aus der Bibel, die sie nicht verstehen. Ich dagegen habe Schwierigkeiten mit den Sätzen, die ich verstehe. Ein Satz aus der Bibel, mit dem ich Schwierigkeiten hatte, ist das Wort Jesu. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, dann sagt, wir sind nur unnütze Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Dieses Wort empfand ich immer als ungerecht. Weiß Gott nicht, dachte ich mir, wie schwer es für uns heute ist, überhaupt zu glauben. Und wie viel Kraft es erfordert, etwas verteidigen zu müssen, um das man selbst doch ringt. Kennt ihr den moralischen Salto Mortale, der darin besteht, Gebote halten zu sollen, die schon die früheren allzu oft nicht gehalten haben, obwohl sie in voller Geltung standen und sie fraglos davon überzeugt waren, während ihr zur gleichen Zeit darum ringst, sie zu halten, deine eigenen Leute erklären, du müsstest sie gar nicht halten, so dass es oft schwieriger ist, sie zu verteidigen, als sie zu halten. Heuchelei mit umgekehrtem Vorzeichen sozusagen. Und wenn du all das trotzdem geschafft hast, darfst du noch nicht einmal stolz darauf sein? Ist dieser Verzicht auf die gebührende Anerkennung nicht ein wenig viel verlangt? Obwohl ich manchmal so dachte, was durchaus nicht heißt, dass ich die Gebote immer gehalten hätte, war mir doch zugleich bewusst, dass der Fehler bei mir selbst lag und dass ich nur keine Lust hatte, diese Kröte zu schlucken. Wir sind nur unnütze Knechte. Dieses Wort, innerlich akzeptiert, bewahrt uns davor, selbstgerecht zu werden. Bewahrt uns davor, stehen zu bleiben und uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Bewahrt uns vor allem davor, scheinheilig zu werden. Wir Menschen sind allzu leicht bereit, uns in unseren Gewissheiten einzurichten und uns über die anderen zu stellen. Und wir schweben immer in Gefahr, uns selbst für den lieben Gott zu halten und unsere Wolle mit dem Seinen gleichzusetzen. Und führe uns nicht in Versuchung. In der sechsten Bitte des Vaterunsers bitten wir um die Bewahrung vor dieser Gefahr. Simeon weiß, dass er nur ein kleiner Mensch ist und nicht der große Prophet. Und er weiß, dass er sich nur darum bemüht, Gottes Willen zu erfüllen und keineswegs darüber steht. Aber eben auch, dass wir das Spiel nur gewinnen können, wenn wir uns seinem Willen ganz überlassen. Wir sind nur unnütze Knechte. Dieser Satz ist in Wahrheit tröstlich. Er sagt, wir schaffen es nicht, wir sind nicht das Maß. Wir kommen ihm manchmal nahe wie ein Hochspringer, der nach langem Üben gelegentlich die rekordverdächtig hochgehängte Stange überspringt, in den meisten Fällen aber nicht. Das ist die Versuchung. Und dann, Herr, also, du bist der Herr, nicht ich. Du bist der, der ist, was er ist. Ich dagegen bin nur ein schwankendes Rohr. Und deshalb ist es in Wahrheit, obwohl ich in den allermeisten Fällen nicht verstehe, was abgeht, das Beste für mich, dass die Welt nicht nach meinem Willen läuft, sondern nach deinem. Aber auch, secundum verbum tuum, nach deinem Wort. Du hast es versprochen. Was hast du versprochen? Dass ich in Frieden scheiden werde. Nunc dimittis servum tuum in pace. Pax, Frieden, in pace, in Frieden. An diesem Wort unterscheidet man christliche Grabsteine bzw. Gräber von heidnischen. Drücken diese schlicht ihre Trauer aus oder ihre Verehrung für den oder die Verstorbenen, besagt das christliche Pax die über den Tod hinausgehende Hoffnung, dass die geliebten Angehörigen in den Frieden gelangt sind, den die Welt nicht geben kann, dass sie angekommen und mit Freude empfangen worden sind. Nur so kann man in Frieden entlassen werden. Andernfalls würde man als Sklave hinausgestoßen werden in die Einsamkeit und in das Unversorgtsein, wie es ja nicht wenigen antiken Sklaven passiert ist. Quia viderunt oculi mei salutare, quod parasti ante faciem omnium populorum. Und jetzt die Begründung. Denn meine Augen haben etwas gesehen. Viderunt oculi mei. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Als Petrus im Kerker saß und auf seine ebenso schmerz- wie schmachvolle Hinrichtung wartete, hatte er allen Grund, über sein Leben nachzudenken. Hat sich sein Weg gelohnt? Warum ist er nicht Fischer am See Genezareth geblieben? Warum war er so dumm, Jesus nachzufolgen? Warum hat er sich das angetan? Hätte er es, weiß Gott, nicht auch leichter haben können in seinem Leben? Auch das ist eine bohrende Frage für viele Leute. Und nun schreibt er aus dem Gefängnis einen Abschiedsbrief. Und darin erzählt er uns, was ihm die Kraft gegeben hat, auszuharren und warum er den eingeschlagenen Weg der Nachfolge trotz allem auch und gerade jetzt nicht bereut. Er hat etwas gesehen, was alles andere aufhebt und erträglich macht. Denn wir sind nicht irgendwelchen gut ausgedachten Geschichten gefolgt, schreibt er. Jedenfalls wurde ihm dieser Brief zugeschrieben. Sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Und er erinnert an die Stimme, die er gehört hat, als wir mit ihm auf dem Berg waren. Das, was er da gesehen hatte, als er Jesus leuchten sah, war so gewaltig, dass es ihm die Kraft gab, auch angesichts eines grausamen Todes seinen Weg der Nachfolge nicht zu bereuen, diesen Weg, der nun wirklich alles andere war als das Ziel. Was hat nun Petrus, was hat Simeon gesehen? Salutare, das Heil. Was Simeon sah, war das: alles wird gut. In der Religion geht es nicht darum, die Welt zu erklären. Das können wir gar nicht. Es geht auch nicht darum, irgendwelche großartigen Gedankengebäude aufzutürmen und schon gar nicht darum, perfekte und konsistente Systeme zu erdenken. Es geht um Rettung. Es geht um das Gute und damit um den absoluten Unterschied von Gut und Böse. Und es geht, last but not least, um Herrlichkeit. Um die Herrlichkeit Gottes, die alles Verstehen übersteigt und die allein unserem Leben und dem Dasein der ganzen Welt Sinn verleihen kann. Simeon sieht in dem kleinen Kind, das auf seinen Armen liegt, die Herrlichkeit Gottes aufleuchten. Er erkennt in ihm vorausblickend den Retter. Quia viderunt oculi mei salutare, quod parasti ante faciem omnium populorum. Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor dem Angesicht aller Völker bereitet hast. Simeon kommt wie Jesus aus Israel. Er harrt mit Israel, dem fleischgewordenen Warten auf Gott, auf den verheißenen Retter. Aber er sieht zugleich die Weiterung, die Öffnung des Heils für die Völker. Israels wurde auserwählt, heißt das, aber nicht nur um seiner selbst willen, sondern auch als Fackelträger für die Völker. Der Evangelist Lukas ist auch ein antiker Geschichtsschreiber gewesen. Und er drückt sich hier mit der für die Antike typischen Präzision aus. Das Heil, das du vor allen Völkern bereitet hast. Er sagt nicht vor der Menschheit oder vor dem ganzen Menschengeschlecht. Die Menschen, und die Bibel wusste das immer, existieren nicht als ein unterschiedsloses Sammelsurium von Individuen, griechisch Atomen, sondern in verschiedenen lebendigen Zusammenhängen, manchmal an der Grenze unscharf, aber doch in wohl unterschiedenen Völkern, sodass als Bezeichnung für die Gesamtheit der Menschheit die Rede von den Völkern wohl angemessen ist und die Verheißung vom Frieden darin besteht, dass diese gut miteinander auskommen und sich in ihrer Existenz nicht gegenseitig bedrohen. Es geht hier also um ein Miteinander, nicht um Verschmelzung. Die Idee von der unterschiedslosen Einheit des Menschengeschlechtes ist eine Idee der Menschen, nicht Gottes. Als die Menschen versuchten, um sich einen Namen zu machen, einen Turm in den Himmel zu bauen, da war es Gott, der sie zerstreute, so steht es gleich am Anfang der Bibel, und das ist ein Trost für die heutige Zeit, denn die Türme, müssen wir sagen, wachsen nicht in den Himmel. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Jakob, der Stammvater, rang eine ganze Nacht hindurch mit und um Gott. Und er wollte nicht von ihm ablassen, ehe er seinen Segen empfangen hatte. Da gab ihm der Unbekannte den Namen Israel, Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewonnen. Jakob, sagte er nach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, obwohl doch der Kampf im Dunkeln stattgefunden hatte und zu Ende kam, als die Morgenröte aufstieg. Das Antlitz des Moses leuchtete, als er vom Berg Sinai herabkam. Wegen einer Fehlübersetzung wird er in der Kunst traditionell mit Hörnern dargestellt. Beide haben gesehen, was kein Auge geschaut hat, mit verhülltem Angesicht nur oder in der Nacht, also keineswegs in voller Klarheit. Aber beide sind dem Geheimnis Gottes in einer Menschen normalerweise verschlossenen Weise nahegekommen. Sie sind der Herrlichkeit des Herrn nahegekommen. Etwas Ähnliches widerfährt nun Simeon, der den Herrn in der Verkleidung des Jesuskindes erkennt. Und er nennt ihn ein Licht. Licht ist normalerweise die Voraussetzung für das Sehen, ist Klarheit. Licht ist auch Symbol für die Wirklichkeit Gottes, der Licht ist und sich selbst Licht, also sich selbst klar. Licht bedeutet Wahrheit. Licht bedeutet damit auch das Hinwegnehmen des Dunkels, der Angst, der Sünde und des Todes. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Heiden, das sind zum einen ganz schlicht und ohne jede Abwertung die Völker, die nicht Israel sind und an der Offenbarung Israels nicht teilhaben. Es sind aber auch alle Menschen, die Gott nicht gefunden haben. Heiden, das sind wir alle, insofern der alte Adam in uns fortlebt. Heiden sind wir, insofern wir den Sinn unseres Lebens nicht sehen. Heide sein heißt Angst vor dem ewigen Tod haben. Heidenangst. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Was das heißt, verstehen wir am besten, wenn wir uns an ein Urerlebnis zu erinnern versuchen, das jeder von uns schon einmal mitgemacht hat, ob er sich daran erinnert oder nicht. Ein Kind liegt da in der Nacht, aufgewacht aus einem schweren Traum, es kann nicht schlafen und muss nun die existenzielle Not des Alleingelassenseins durchmachen. Wenn es noch sehr klein ist, beginnt es zu schreien. Wenn dann die Tür auf und das Licht angeht, ist alle Not mit einem Schlag beseitigt und wie weggeblasen. Und wenn, als du noch ganz klein warst, deine Mutter dich aus dem Stubenwagen herausgehoben und auf die Arme genommen hast, dann konntest du dir kaum noch vorstellen, vor was du so viel Angst gehabt hattest. Ich weiß noch, da war ich schon etwas älter, wie ein Totenkopf, der bei meinem Bett schwebte, sich im Licht in die Unterhose zurückverwandelte, die ich über den Stuhl gehängt hatte. Die Erleuchtung, das bedeutet den Sieg des Lichts über die Finsternis, der Wahrheit über die Lüge und den Irrtum, des Guten über das Böse, des Lebens über den Tod. Dieser Glaube, dass gegen den Anschein dieser Welt alles nicht nur vom Beginn her, sondern auch am Ende gut wird und ist, das ist es, was Simeon sieht und was ihn nun ohne Angst, ja sogar mit Freude in das Dunkel des Todes hineingehen lässt. Wenn auch der Weg durch Feuer geht, schrieb Andrei Sinjavski im Gulag, entscheidend ist, dass die Tür offen steht. Wie möchten Sie sterben? Meine Antwort? Ich möchte mit Simeon sagen können, nun lässt du, Herr, wie du gesagt hast, deinen Diener in Frieden scheiden. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für den Volk Israel. Die Verheißung, die Simeon hier ausspricht, gilt für alle Völker. Das Licht Christi wird nicht unter einen Scheffel gestellt, es leuchtet für die ganze Welt. Aber es kommt doch aus Israel, und das wird nicht vergessen. Das ist das Anstößige, dass es irgendwo stattfindet und irgendwo herkommt. Warum ausgerechnet von dort? Hier müssen wir umgekehrt denken, weil es dort begonnen hat und weil Jesus aus der Kette der Israeliten stammt, die das Geheimnis Gottes auf ganz neue Weise ahnten und denen er sich in immer klarerer Weise zeigte. Der Grund der Erwählung ist unbegreiflich. Deshalb ist Israel bleibender Grund auch unseres Glaubens. Die heutigen Christen und Juden sind, wie Professor Michael Wolfson es ausgedrückt hat, Brüder. Es sind Brüder, denen der Bruderzwist nicht unbekannt ist, aber es sind Brüder. Die Juden sind Israel. Aber auch die Kirche ist Israel. Die Wurzel ist für beide die gleiche. Nur wollen wir nicht vergessen, dass auch die Kirche immer einen Unterschied machte zwischen der Ecclesia Gentibus, der Kirche aus den Goyim, den Heidenvölkern, und der Ecclesia ex Circumcisione, der Kirche aus der Beschneidung. Zumindest der Ehrenvorrang gebührte immer der ursprünglicheren Kirche, der aus der Beschneidung, sozusagen der älteren Tochter. Gehen wir nun zum Lichtmessfest. Maria Lichtmess, wie dieses Fest bei uns heißt, war früher ein wichtiger Tag im Jahreskreis. In Bayern war es bis 1912 offizieller Feiertag, dann wurde es abgeschafft, damit ein Epochenwechsel sehr deutlich markiert wird. denn im Leben der Landbevölkerung kam diesem Tag eine bedeutende Rolle zu. Lichtmess war der Tag des Dienstbotenwechsels. Knechte und Mägde verdingten sich früher in der Regel für ein Jahr, das ein Lichtmess endete. Dann erhielt man seinen bescheidenen Lohn und konnte sich eine neue Stelle suchen oder auch bleiben. Das hing natürlich auch mit der Jahreszeit zusammen. Das Jahr unserer Vorfahren folgte ja alten Rhythmen, die weitgehend von der Natur vorgegeben waren. Die Stadezeit war früher nicht im Hochsommer, wenn wir in den Urlaub fahren, sondern im Winter, wenn die Stunden und damit die Arbeitstage kürzer wurden. Natürlich gab es gerade im Winter neben den häuslichen Tätigkeiten auch die schwere Holzarbeit, aber man musste doch nicht schon um 2:30 oder 3 Uhr früh aufstehen, um das noch feuchte Korn zu schneiden. Um Lichtmess beginnt der kalte Hornung, der Februar, aber der Frühling ist doch nicht mehr so weit. Wenn's um Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nimmer weit, heißt es in einer Bauernregel. Und es wird auch schon fühlbar heller. Z'Najor an Hochrohr, Z'Dreikini an Hirschensprung, Z'Lichtmess eine ganze Stund, lautet ein alter bayerischer Spruch. Ein Neujahr wird es um einen Hahnenschrei heller, ein Dreikönig um einen Hirschensprung, ein Lichtmess schon um eine ganze Stunde. Wir sind am eigentlichen und ursprünglichen Ende der Weihnachtszeit, immerhin schon 40 Tage nach Weihnachten, und stoßen damit auf eine anderswoher bekannte symbolische Zahl, die Zahl 40. 40 Tage regnet es bei der Sintflut, 40 Jahre zogen die Israeliten durch die Wüste, 40 Tage tat Ninive Buße, 40 Tage fastete Jesus in der Wüste, um ein paar besonders bekannte Beispiele anzuführen. Die Zahl 40 steht immer für Zeiten der Entbehrung und des Verzichts, aber auch der frohen Erwartung und der Hoffnung. Das leuchtet spontan ein, wenn man sich klar macht, dass das Urbild dieser Zahl, die idealerweise 40, in Wirklichkeit aber meist nur 38 Wochen einer Schwangerschaft sind. Früher sprach man davon, dass eine Frau in der Hoffnung sei, womit man dem Ereignis eine ganz andere Hochachtung zuteil werden ließ als im heutigen Sprachgebrauch. 40 Tage, circa 6 Wochen, misst dann spiegelbildlich aber auch die Zeit, in der sich der Leib einer Frau wieder zur Normalität zurückbildet. Jedenfalls war das die Zeit, nach der die jüdischen Frauen nach einer Geburt ein Reinigungsopfer darbrachten und aufhörten, als wegen des Blutes rituell unrein zu gelten. Purificatio Beate Maria Virginis, Reinigung der seligen Jungfrau Maria oder schlicht Reinigung Mariens, ist denn auch einer der ältesten Namen des Festes. Der Bericht des Evangelisten Lukas spielt direkt darauf an. Dann kam der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Mit der größten Selbstverständlichkeit unterwerfen sich Maria und Josef, also dem jüdischen Gesetz. Wir stoßen hier aber auch auf den offiziellen Namen des Festes, Darstellung des Herrn. Denn wie wir gerade eben gehört haben, wurde das Kind dem Herrn geweiht. Der Hintergrund? Erstgeborene Knaben galten als Eigentum Gottes, mussten vor Gott gebracht, dargestellt und ausgelöst werden. Dieser Brauch, Pidyon Haben, besteht im orthodoxen Judentum auch nach der Zerstörung des Tempels bis zum heutigen Tag. Er versinnbildlicht eine Grundtatsache unserer Existenz. Wir verdanken unser Leben, wir machen es nicht selber. Gott ist der Geber des Lebens. Das Leben ist eine Gabe. Und wir tun das, wonach es den Empfänger einer Gabe drängt. Wir geben die Gabe zurück, um sie aus Neue zu empfangen. So wird das Leben zu einem Kreislauf aus Geben und Empfangen. Die Darstellung Jesu im Tempel zeigt also, Maria und Josef erkennen Gott als den souveränen Geber des Lebens an. Zugleich tun sie noch etwas. Sie bringen Jesus zum ersten Mal ins Haus seines Vaters. Damit kommen wir zur heute üblichen Bezeichnung des Festes, Maria Lichtmess. Das Licht bestimmt auch die heutige Feier. Dabei bringen die Gläubigen ein Kerzenopfer für den liturgischen Gebrauch im Lauf des Jahres dar. Es findet meist eine feierliche Lichterprozession statt, zu der die Kirchen mit Kerzen festlich erleuchtet werden. Dieser Brauch findet sein Vorbild in einer Lichterprozession, die seit dem 4. Jahrhundert nach Christus von Jerusalem nach Bethlehem stattfand und die später auch aus Rom berichtet wird. Wie kam es dazu? Ich gehe hier nicht der Geschichte des Brauches nach, sondern seinem Sinn. Das Lukas-Evangelium berichtet in der Feiertagsperikope vom ersten Besuch Jesu in der heiligen Stadt. Die Darstellung im Tempel ist sozusagen der erste Advent Jesu. Das heißt, die erste feierliche Ankunft des Herrn in seiner Stadt. Adventus, griechisch Epiphaneia oder auch Parousia, meint ursprünglich den feierlichen Einzug eines antiken Herrschers in einer Stadt. Besonders berühmt ist der Bericht vom Einzug des neuen Kaisers Vespasian in Rom. Damals soll die Stadt wie menschenleer gewesen sein, da die Leute kilometerlang Spalier standen. Einen derartigen Advent beging auch Jesus bei seinem feierlichen Einzug in Jerusalem. Es ist der Advent, den wir jedes Jahr am Palmsonntag feiern. Aber die erste Ankunft Jesu geschah doch am Lichtmesstag. Jesus, der von sich sagte, ich bin das Licht der Welt, kam in seine Stadt. Und so tut man das, was man tut, wenn man einem Gast eine besonders große Ehre erweisen will. Man geht ihm entgegen, um ihn einzuholen. Ich werde nie vergessen, wie mein Vater mit mir als Kind zum Bahnhof gegangen ist, um eine Tante vom Zug abzuholen und bei dieser Gelegenheit einen Teppich vor ihr ausgerollt hat. Die christlichen Frauen von Jerusalem gingen am Lichtmesstag dem Herrn mit Lichtern entgegen, in einem Zug, der das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen erinnert und dieses womöglich auch zum Vorbild hat. Und es gibt noch einen vierten Namen des Festes. Damit wären wir wieder bei den beiden Frommen, die Jesus, Maria und Josef im Tempel begegnen. In der Ostkirche heißt das Fest Hypapanthae tou Kyriou, das heißt Begegnung des Herrn. Simeon und Hanna finden am Ende ihres Lebens nach jahrzehntelanger Suche den wahren Gott. Maria Lichtmesse ist, wie der Name sagt, ein Marienfest. Darstellung des Herrn ist, wie der Name sagt, ein Herrenfest. Im Mittelpunkt steht Christus. Aber was für ein unsinniger Gegensatz. Was sollte ein kleines Kind ohne seine Mutter tun? Was ist im Gegenzug eine Mutter ohne ihr Kind? Und was sind die beiden, wenn sie zu zweit bleiben? Das Fest heißt doch Hypapanthae, Begegnung, und da geht es durchaus nicht nur um die Begegnung von Zweien. Als Maria und Josef mit Jesus zum Tempel hinaufziehen, da begegnen sie den beiden Alten, Simeon und Hanna. Das Bild dieser Begegnung ist mehr als eine schlichte Begegnung der Generationen. Es ist die umgekehrte Sinopie, die Vorzeichnung eines anderen Bildes. An Lichtmess segnet Simeon das Kind und Hanna preist Gott und spricht prophetisch über den Neugeborenen. In der Osternacht kehrt sich dieses Bild um, wenn Christus in die Vorhölle hinabsteigt, um Adam und Eva als Urahnen und Sinnbild der unerlösten Menschheit rückwirkend zu befreien. Da sehen wir dann wieder zwei alte Leute, einen Mann und eine Frau, stellvertretend für das ganze Menschengeschlecht, die Christus begegnen, jetzt aber in der prophetisch erhofften Rettung. Es lohnt sich, hierzu die Bilder zu betrachten. Das Lichtmessfest, vielleicht am schönsten auf dem Kolumbaraltar des Ruggier van der Weyden in der alten Pinakothek in München. Das Hinabsteigen Christi in die Vorhölle auf ostkirchlichen Ikonen. Da wird die Entsprechung sichtbar. Was an Ostern zum Ende kommt, tritt an Lichtmess erstmals vor unsere Augen. Dass wir nicht umsonst leben und dass wir mit der Hoffnung auf Vollendung sterben dürfen. Wer glaubt, darf mit Simeon sprechen. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.
Im heutigen Katechismus hörten Sie Felix Hornstein mit einem Blick auf das Geheimnis, auf die Geheimnisse des Festtages Darstellung des Herrn Maria Lichtmess. Das kann man nachhören auf einer CD und in unserer Mediathek auf horeb.org. Und im Tagesprogramm in den Details zur Sendung finden Sie einen Link zu dem erfolgreichen Buch von Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten neu gelesen und interpretiert. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.